Schönen guten Tag, Herr Stüwe.
Guten Tag.
Für die konservativen Medien muss doch heute ein Feiertag sein in den USA, oder?
Naja, ein Etappenziel wurde in der Tat erreicht, dass immerhin das Repräsentantenhaus für die Republikaner gewonnen werden konnte. Das ist schon ein wichtiges Ziel auf dem Schritt hin, in 2 Jahren letztendlich auch wieder die Präsidentschaft zurückzuerobern.
Wie funktioniert denn der amerikanische Wahlkampf so richtig? Vergleichbar mit dem deutschen oder europäischen Wahlkampf ist er ja nicht so richtig, oder?
Nein, er ist zunächst sehr stark mediatisiert. Das heißt, Fernsehspots, Fernsehwerbung und öffentliche Werbung spielen eine große Rolle. Er ist stark personalisiert. Da es ein Mehrheitswahlrecht ist, bewerben sich eben weniger Parteien, sondern viel stärker die Personen, also Kandidaten um politische Ämter. Und das trägt letztendlich zu einer vergleichbar großen Emotionalisierung des Wahlkampfes bei.
Und man kann schon den Eindruck bekommen, dass Show doch wesentlich wichtiger ist als Inhalt manchmal.
Naja, man kann es auch so sehen, dass die Reduzierung von komplexen Politikzielen auf einfache Botschaften bei einem so komplexen Gesellschaftsmodell, wie es die USA darstellen, durchaus auch seinen Sinn machen kann.
Also das kann durchaus auch ganz gut sein aus Ihrer Sicht.
Also es ist einfach manchmal leichter, wenn man die komplexe Politik, wie sie sich einfach darstellt, in Wirtschaft, in Außenpolitik, in Innen- und Sicherheitsfragen, dass man die auf wenige Botschaften beschränkt, um damit möglichst viele Menschen zu erreichen und sie für eine bestimmte Politik zu gewinnen und zu mobilisieren.
Jetzt haben wir aber ja auch einige wirklich skurrile Auswüchse gesehen. Eine Kandidatin zu den Senatswahlen, die hatte einen Werbespot geschaltet, in dem sie beteuerte, sie sei wirklich keine Hexe. Oder die tägliche Show von Glenn Beck auf Fox, der sich für keine Verschwörungstheorie zu schade sein scheint. Nur möchte man denken, das erreicht doch eigentlich keinen vernünftig denkenden Menschen, scheint aber doch offenbar in den USA auch zu funktionieren. Wie ist denn das zu erklären?
Ja, das hat sicher mit der Geschichte des Wahlkampfs in den USA zu tun. Da ist eben das Fernsehen seit den 60er Jahren das wichtigste Medium. Wie gelangt man ins Fernsehen? Wie bekommt man Öffentlichkeit? Indem man manchmal auch etwas schrille Töne von sich gibt. Seriöse Politik ist das nicht. Aber wie wir gesehen haben, haben diese schrillen Töne ja letztendlich auch keinen Sieg davon getragen.
Wie gut passt denn Obama in dieses System des Fernsehwahlkampfs hinein? Am Anfang dachte man ja, er passt wahnsinnig gut rein. Also als er Präsident geworden ist, lagen ihm ja fast alle zu Füßen.
Ja, Obama repräsentiert letztendlich auch als Präsident in geradezu idealer Weise dieses Setting, dass Politik sehr stark von Medien und Öffentlichkeit geprägt werden. Er ist vielleicht nach Kennedy der erste Präsident, dem es gelungen ist, mit Hilfe von Medien die Präsidentschaft zu erringen. Er war der Erste, dem es wirklich auch gelungen ist, das Internet einzusetzen bei der Mobilisierung gerade junger Zielgruppen. Das hat ihm letztendlich den Sieg gebracht und zeigt, dass eben auch er ein Kind dieser medialen amerikanischen Politik ist.
Und trotzdem wird er oft als zu intellektuell und zu vergeistigt und verkopft gedeutet.
Ja, das hat ihm offensichtlich nicht geschadet. In der öffentlichen Wirkung ist er keineswegs der Harvard-Absolvent, der er eigentlich ist, sondern er schafft es irgendwie auch durch seine sehr gute Rhetorik, diese intellektuelle Grundausbildung, die er hat, zu verbinden mit einer sehr effizienten Rhetorik, und das hat ihm den Sieg gebracht 2009.
Einige amerikanische Kulturpessimisten, sage ich mal, die deuten das allerdings auch anders und sagen, ja, bei euch in Europa, da wäre der Obama wahnsinnig erfolgreich, da würde sowas wie gestern gar nicht passieren. Glauben Sie, dass er in den USA es trotzdem schwerer hat, dadurch, dass viele Botschaften eben sehr, sehr einfach sein müssen?
Die Problematik, die jeder US-Präsident hat, ist, dass er manchmal mehr verspricht, als er liefern kann, oder umgekehrt, dass die Öffentlichkeit mehr von ihm erwartet, als er eigentlich leisten kann. Das ist das Risiko des präsidentiellen Regierungssystems in den USA. Wenn man den Wahlkampf verfolgt und später die ersten Monate einer neuen Präsidentschaft, dann hat man fast den Eindruck, dass da ein neuer Messias angetreten ist und Politik durchregieren kann. In Wahrheit ist es anders. Er muss mit einem starken Kongress rechnen, der vieles konterkariert. Wir haben das bei Obama ja gesehen, vor allen Dingen bei der schwierigen Gesundheitsreform, die er gerade noch so mit Mühe geschafft hat. Und es wird jetzt noch viel schwieriger werden mit einem Repräsentantenhaus, das eine anders gerichtete Mehrheit hat. Da ist Enttäuschung geradezu vorprogrammiert, denn diese Heilserwartungen, die sich dann mit einem übermächtigen Präsidenten verbinden, die können in der Realität einfach kaum erfüllt werden.
Das heißt, das Parlament in den USA ist eigentlich doch stärker, als wir es gemeinhin in Deutschland immer denken, und der Präsident ist nicht so mächtig, wie wir es immer denken.
So ist es in der Tat, wenn man so die landläufige Meinung wiederholt, dass der US-Präsident das mächtigste Staatsoberhaupt der Welt ist, dann muss man im nächsten Satz dazu sagen, dass das US-Parlament, der Kongress, zugleich auch das stärkste Parlament der Welt ist. Das sind zwei Verfassungsorgane, die immer wieder miteinander ringen um die richtige Politik. Und es ist schon oft vorgekommen, dass diese beiden Organe sich wechselseitig blockiert haben. Wir werden das in den nächsten Monaten beobachten können, ob jetzt unter veränderten Mehrheitsbedingungen diese Blockade, dieser Deadlock, wie es in den USA heißt, sich auch bei Präsident Obama wiederholen wird.
Sagt Klaus Stüwe, er ist Politikwissenschaftler an der Katholischen Universität Eichstätt, und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.